ARD.
Wir versuchen, die Männer da abzuholen, wo sie zu Hause sind, wo sie sich am besten auskennen. Ne? Deshalb muss ich auch ständig über Fußball und Feuerwehr und Schützenvereine reden. So. Und das ist nicht mein Gebiet, aber es ist auch nicht besonders interessant. Aber da kann man dann mit Männern gut ins Gespräch darüber kommen und kritisch nachfragen, ja, wie wäre das? Stellt euch vor, wir wären in einer Welt aufgewachsen, wenn es jetzt um Fußball geht zum Beispiel, in der wir Weltmeisterschaften feiern, in denen wir komplett gemischte Mannschaften auf dem Spielfeld feiern, gemischt im Geschlecht, in der Ethnie, im Behinderungsgrad, im Alter.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Hypermaskulines Auftreten junger Männer in sozialen Medien, das Online-Phänomen der Tradwives, der traditionellen Mütter und Hausfrauen. Feiern traditionelle Rollen und Männerbilder gerade ein Comeback? Oder ist die Rückkehr des Alpha-Mannes nur das letzte Aufbäumen von längst überholten Männlichkeitsvorstellungen? Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. Er ist Männerforscher, Berater und Dozent. Er hat 2016 gemeinsam mit der Schriftstellerin Marie-Louise May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Christoph May forscht über toxische Männlichkeit, neue und alte Männerbilder und männliche Monokulturen. Und ist jetzt zu Gast bei mir im Wissenschaftsgespräch. Hallo Herr May.
Hallo Axel Dorloff, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr May, auf Ihrer Website steht, Sie wollen den Diskurs über kritische und toxische Männlichkeit am Leben halten. Lassen Sie uns erstmal ein bisschen eingrenzen, worüber wir reden. Was verstehen Sie unter toxischer Männlichkeit?
Ja, toxische Männlichkeit, vergiftete Männlichkeit übersetzt. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der mythopoetischen Männlichkeitsbewegung der 80er Jahre kommt. Aber jetzt von der feministischen Bewegung 2017 war das, von der MeToo-Bewegung, wieder neu bespielt wurde und in die Welt gebracht wurde. Und das ist ein großartiger Begriff, mit dem man die Kritik an Männlichkeiten enorm beschleunigen kann. Jeder versteht sofort, was gemeint ist. Wir reden auch zunehmend von toxischen Beziehungen und so weiter, toxischen Verhaltensweisen und toxische Männlichkeit im Speziellen. Ja, überall da, wo wir in männlichen Monokulturen, in männlich dominierten Räumen aufwachsen, geprägt sind, uns bewegen, da entstehen eben toxische Verhaltensweisen, da kann sich auch niemand ausnehmen. Und die sind, um im Bild zu bleiben, Gift für Geschlechtervielfalt, Gift für soziale Beziehungen, für diverse Geschlechterformen, für alles, was unsere Gesellschaft gerade so aufhält, ja.
Sie haben jetzt vor rund 10 Jahren ein Institut mitgegründet, um dem entgegenzuwirken, das Institut für kritische Männerforschung. Auch, wie Sie sagen, um feministische Ideen für Männer zu übersetzen. Was ist der Ansatz Ihres Instituts? Also was sind die zentralen Annahmen der kritischen Männerforschung?
Wir machen vor allem Wissenschaftskommunikation und versuchen quasi lange Feldstudie herauszufinden, wie man kritisch mit Männern über Männlichkeit spricht, ohne dass die eben in diese Abwehrstrategien, ohne dass die beleidigt sind. Wie kriegt man überhaupt Männer in solche Seminare? Wir bieten Workshops an, Vorträge. Wir haben wir machen das jetzt seit 15 Jahren. Wir haben geschaut, was wollen die Leute von uns? Was wird da angefragt? Und 2016 konnten wir uns schwer vorstellen, dass das Thema überhaupt auf Interesse stößt, aber dann kam eben die MeToo-Bewegung und der Begriff auch kritische Männlichkeit in die Welt und hat die Runde gemacht. Und wir haben haben sich über die Jahre so 3 Ansätze herausentwickelt, um Männlichkeit kritisch in den Blick zu nehmen, Männlichkeiten kritisch in den Blick zu nehmen. Und das ist zum Ersten, ja, dass wir über männliche Monokulturen sprechen. Wir nennen es auch Männerbünde, also männliche Machtkulturen, Gewaltkulturen, Missbrauchskulturen, diese ganzen Schweigeblockadekulturen und so weiter, Intransparenzkulturen. Also da sprechen wir über strukturelle Gewalt von Männern, männerbündisches Verhalten und wie wir als Männer diese Strukturen, diese männlichen Monokulturen aufbrechen können, hinter uns lassen können. Also da werden wir vor allem von Unternehmen und Institutionen eingeladen, die langfristig so im Grunde ihre männlich dominierten Strukturen aufbrechen wollen. Im zweiten Schritt werden wir eingeladen von Schauspielschulen, Theaterakademien, die vor allem zu Männerbildern arbeiten wollen, also zu männlich dominierten Erzählungen, Männerbildern, Körperbildern. Und da geht es vor allem um die Frage, warum ist den meisten Männern nicht bewusst, dass sie einen extrem männlich dominierten Medienkonsum haben und wie kann man das umstellen auf weibliche und queere Produktion. Und im dritten um kritische Männlichkeit. Also da wird es ganz praktisch, da gehen wir in die Diskussion über die Lebensrealität der TeilnehmerInnen und je nachdem, wer da vor uns sitzt, geht es um Vaterzeit, Elternzeit, Care-Arbeit, Erziehungsarbeit. Jobsharing bis hin zu Teilzeitarbeit. Und genau, ich will auch betonen, dass wir nur mit gemischten Gruppen zusammenarbeiten. Also wir versuchen das eher zu vermeiden, nur mit Männern zu arbeiten. Und in der Praxis geht es dann um die Frage, wie können wir als Männer im Grunde 24/7 ja, uns feministisch verhalten, selbstkritisch verhalten und eben uns für weibliche und queere Rechte engagieren.
Darauf gehe ich später auch noch näher ein mit Ihnen. Sie sagen, ein Grundproblem sei, dass die allermeisten von uns in männlichen Monokulturen sozialisiert worden sind. Sie schließen sich da auch nicht aus. Was meinen Sie damit konkret? Wenn wir da auch mal Beispiele nehmen. Ist damit schon der Fußballverein gemeint, die Skatrunde oder was sprechen Sie da konkret an, worüber man auch mal kritisch reflektieren könnte?
Ich versuche das mit den Teilnehmern einfach auch mal konkret durchzuzählen. Man kann ja im Grunde ein ganzes Semester damit füllen, Männerrunden durchzuzählen, also das Patriarchat durchzuzählen, patriarchale Verhältnisse. Also wir sind aktuell zum Beispiel bei 82% Männeranteil bei der Polizei, bei 88% Männeranteil bei der Bundeswehr, obwohl Frauen und queere Menschen schon seit 2001 zur Bundeswehr können. FIFA, DAX, extrem männlich dominierte Institutionen. 91% unserer Gemeinden und Städte werden von Männern geleitet.
Deutschlandweit.
Wir haben also mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als BürgermeisterInnen. Redaktionskonferenzen bei Regionalzeitungen 80% männlich. Also wenn wir uns täglich die Frage stellen, warum unsere Informationen geflutet werden von Männerfußball und Männerpolitik, dann ist das der Grund. Und ja, nehmen Sie den Bundestag, nehmen Sie konservative Parteien. AfD ist eine extrem männlich dominierte Partei. Wir sind bei symbolischen 88% Männeranteil in der AfD. In der CDU, CSU bei 77%. Das machen die anderen Parteien deutlich besser. Der Frauenanteil im Bundestag ging zurück auf 32%, von 35 auf 32%. Wir versuchen auch, das auch mal umzudrehen, nicht den Frauenanteil zu benennen, weil Männer sonst denken, das wäre ein Frauenproblem, sondern den Männeranteil. Also um zu zeigen, wir sind zu viele, wir sind das Problem.
Ich will trotzdem noch mal zu dieser männlichen oder männlich dominierten Sozialisation zurück. Da finde ich, haben Sie sehr plakative Beispiele. Das beginnt bei kulturellen Werken, bei den frühesten Comics, bei Büchern. Können Sie das mal ein bisschen benennen? Auch Dinge, die, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst sind.
Die meisten unterschätzen enorm diese Macht von Bildern und von Rollenbildern und Vorbildern vor allem. Wir sind in Filmen und Serien zum Beispiel, sind die meisten von uns nicht mit männlichen Vorbildern aufgewachsen, die uns gezeigt hätten, wie man Konflikte im Gespräch löst. Was machen Männer stattdessen? Sie gehen in den Kampf, in die Abwehr, in die Gewalt. Wir haben Superheldenfantasien. Superheldenfantasien sind eine typische männliche Fantasie. Hier wird männliche Überlegenheit dargestellt, also Männer müssen ständig die Welt retten, müssen ständig Frauen ungefragt retten. Das ist eine andere Erzählung noch, dass Frauen, ja, keine Frauen, kein Universum auf dieser Welt, die noch nicht ungefragt von einem Mann gerettet worden sind. Also das ist ein komplettes Ding von Männern. Bis hin zu den Körperbildern. Der dominanteste aller Körperbilder ist nach wie vor der männliche Körperpanzer, so nennt man das.
Was ist damit gemeint? Männliche Körperpanzer? Den Begriff gibt es schon seit Jahrzehnten im Prinzip.
Ja, der kommt von 77 aus dem Werk Männerfantasien von Klaus Teweleit. Das war so der erste Männerforscher in Deutschland. Und der hat damals über den faschistischen Körperpanzer geforscht und sich die Frage gestellt, warum es den Nazis möglich war zu töten, ohne irgendetwas zu empfinden, den Männernazis. Und hat die berühmte These vom männlichen Körperpanzer entwickelt. Und das ist nach wie vor die dominanteste Inszenierungsform, Darstellungsform von Männlichkeit, aber auch in der Realität, wenn Sie Gym-Fitness-Männlichkeiten nehmen, Sixpack-Männlichkeiten und so weiter. Und bedeutet, ja, der Körperpanzer ist immer fragil, das hat er damals schon erkannt, der ist immer kurz vorm Zusammenbrechen, steht enorm unter Druck. Was wir nicht zu sehen bekommen, ist in männlichen Drehbüchern, weil wie sollen Männer über das schreiben, was sie selbst auch gar nicht in der Praxis leisten? Also es ist Erziehungsarbeit. Wir haben keine 10 Staffeln über Männer, die über Erziehungsarbeit sprechen und über Fürsorgearbeit. Also hier in dem Fall können Filme und Serien auch nur darstellen, was in der Realität verhandelt wird. Und wenn man guckt, wie es in der deutschen Realität aussieht und warum zum Beispiel die mächtigste aller Geschichten, aller männlichen Geschichten, die abwesende Vatergeschichte ist. Also die Geschichte vom
der Vater, der kaum Zeit hat. Emotional leicht verarmt oder was meint das?
Ja, dass Väter nicht präsent sind, dass Väter nicht emotional präsent sind, dass Väter mal leisten müssen, arbeiten müssen und so weiter. Das haben sie seit 2000 Jahren, das haben sie vom Christentum über die Abenteuer des Herkules bis zu Darth Vader am Todesstern. Es gibt kaum einen Film oder eine Serie, wo nicht eine der Protagonistinnen irgendwann sagt, ja, ich weiß nicht, wo mein Vater war, ich weiß nicht, was der gerade macht, der hat immer viel zu tun, war emotional nicht so präsent, baut gerade einen Todesstern. So, ne? Und diese Abwesenheit der Väter, die triggert dann im Grunde diesen berühmten Heldenweg, diesen berühmten männlichen Heldenweg. Und was die männlichen Drehbücher uns da verkaufen wollen, ist eigentlich, dass sich die Männer, die wollen uns hier so eine Mannwerdung verkaufen, ne? Vom Jungen zum Mann. Aber was wir eigentlich zu sehen bekommen, ist, wie die Kids sich radikalisieren. Also was Luke Skywalker auf dem Weg zum Todesstern lernt, ist kämpfen, 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 töten, töten, töten. Und warum ist diese abwesende Vatergeschichte so präsent in den Medien? Weil in der Realität, in der deutschen Realität sind aktuell, sind wir bei einem Viertel. 25% aller Väter nehmen 3 Monate Elternzeit. 3 Monate nur. Die Zeit, die sie nehmen, ist seit 2015 sogar rückläufig. Und nur 2,5% aller Väter nehmen mehr als 12 Monate Elternzeit. Also wenn Ihnen hier in Berlin ein Vater mit einem Baby auf dem Arm entgegenkommt, dann ist statistisch Sonntag.
Passt das zu dem, was ich in der Anmoderation gesagt habe, dass viele ExpertInnen davon ausgehen, dass es einen Backlash in Sachen Rollenbildern zu beobachten gibt? Also auch so eine Art Renaissance der alten Männlichkeit. Als Beleg dafür gilt ja dieses hypermaskuline Auftreten junger Männer in sozialen Medien. Als Beleg dafür gilt vieles, was Sie jetzt auch gesagt haben. Wir haben außerdem dieses Online-Phänomen der Tradwives, die auch auf diese klassischen Rollenbilder zielen. Was ist da aus Ihrer Sicht dran? Ist das eine Reise in die Vergangenheit gerade oder was beobachten wir da?
Es ist wahrscheinlich beides. Es ist ein Backlash und gleichzeitig haben wir die feministische Bewegung, die da gut dagegen hält, schon seit 200-300 Jahren. Und mit der MeToo-Bewegung, mit den ganzen Möglichkeiten auf Social Media Awareness-Arbeit zu leisten, unheimlich wahnsinnigen Impact hat auf die Kritik an Männlichkeiten. Und wir können sehen, dass die einerseits die Kritik an Männlichkeiten enorm beschleunigt. Männer sind mehr und mehr gefordert, in die Verantwortung zu gehen und sich mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen, sich mit patriarchalen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Und Frauen und queere Menschen kommen zunehmend in Machtpositionen, in repräsentative Machtpositionen auch. Und man kann sehen, das sagt Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen, um zum Backlash zu kommen, kann man sehen, dass überall dort, wo eben Frauen in Machtpositionen kommen, queere Menschen in Machtpositionen kommen, wird der Widerstand der Männer größer und Männer gehen in die Abwehr, in die Gegenwehr, die Zahlen für häusliche Gewalt steigen seit Jahren auch in Deutschland an und wir haben beides. Wir werden täglich überflutet von männlichen Nachrichten, von Männerpolitik, Männerfußball, Männerwirtschaft, wohin sie schauen. Hat man den Eindruck, dass traditionelle, rechte, konservative Männlichkeiten gerade überall das 20. Jahrhundert wieder beleben wollen. Also man kann nur hoffen, dass das eine Übergangsphase ist. Ich bin da eigentlich recht optimistisch, aber an guten Tagen, so wie heute, wenn die Sonne scheint. Aber natürlich ist es auch schwer auszuhalten, was hier gerade passiert. Also man muss wirklich konstatieren, konservative und rechte Männlichkeiten das größte Problem für, ja, nicht nur für die deutsche Gesellschaft, sondern für die gesamte, für Europa, für die gesamte Welt sind. Also wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist auch leider einfach Teil des Problems. Wer schweigt, stimmt zu, das muss man wirklich mal sagen.
Würden Sie denn sagen, diese Rückbesinnung oder scheinbare Rückbesinnung auf traditionelle Rollenbilder, ist das ein Phänomen bei jungen Leuten in der rechten Bubble oder geht das sehr weit, sehr tief in den Mainstream hinein?
Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil wir im Patriarchat leben, in männlichen Monokulturen. Wir haben ein globales Männlichkeitsproblem, so muss man das sagen. Und die Beispiele, die Sie nennen, die sind immer interessant für die Medien, weil sie extreme Beispiele darstellen. Aber Andrew Tate, Maximilian Krah war ja ziemlich auf TikTok unterwegs und so. Ich denke, das hat einige Jahre gebraucht, um diesem Wahnsinn, diesen ganzen Männercoaches was entgegenzusetzen. Wir mussten erst begreifen, wie deren Strategie ist, aber so langsam fangen wir uns da. So langsam haben vor allem die Linken und Progressiven haben verstanden, wie man dem auf Social Media auch was entgegensetzt und haben damit sehr viel Erfolg. Nehmen Sie Soran Mamdani in New York, der erstmal ein 5-köpfiges weibliches Übergangsteam gebildet hat und das deutliche Signal an die Welt gesendet hat, hey, so verhält man sich als feministischer Ally, als Verbündeter. Aber natürlich ist es frustrierend, dass männliche Macht, Monokulturen und so weiter, dass Trump, Putin, diese ganzen konservative Männlichkeiten, Friedrich Merz, Markus Söder, von denen hört man eigentlich so gut wie nichts über Care-Arbeit, Fürsorgearbeit, Erziehungsarbeit. Die engagieren sich nicht für Frauen und queere Rechte und machen auch immer wieder mit misogynen Aussagen deutlich, dass sie daran auch kein Interesse haben. Markus Söder hat auf der Automobilmesse in München vor einiger Zeit zum Beispiel gesagt, dass Deutschland ohne die Industrie eine Dame ohne Unterleib wäre. Und sowas müssen wir uns von unseren führenden Politikern anhören. Ne?
Zu Gast in dem Wissenswerten Christoph May, Leiter des Instituts für kritische Männerforschung. Er forscht über toxische Männlichkeit und neue und alte Männerbilder. Ich bin Axel Dorloff. Herr May, Sie haben 2016 das Institut für kritische Männlichkeit gegründet und haben jetzt schon angedeutet, da gibt es einen großen Bedarf. Der Diskurs beschleunigt sich enorm. Auch als sozusagen Alternative zu dieser toxischen Männlichkeit, die sich gerade auch an allen möglichen Stellen manifestiert. Sie haben jetzt gerade das Beispiel Söder gesagt. Ich fand ja einen total spannenden Punkt, der mich auch zur Selbstreflexion quasi angeleitet hat, Ihre These von dieser männlich dominanten Kultur. Und das geht bei den Schlümpfen los, sagen Sie, es geht über Lucky Luke, über Colt Sievers, über die Serien, die wir alle früher geguckt haben oder auch heute noch gucken. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber glauben Sie, wir müssten uns alle mal kritisch vor unser Bücherregal stellen und auch vor unsere Filmsammlung oder mal auf Spotify gucken und selber reflektieren, was haben wir da eigentlich an kulturellen Gütern und was könnte man da vielleicht auch noch besser oder anders konsumieren?
Ja, es ist auch gar keine These, will ich vielleicht vorweg sagen, sondern wir leben in patriarchalen Verhältnissen, das ist einfach ein Fakt. Und wenn Sie auf die Popkultur hinaus wollen, das mache ich in den Seminaren auch gerne, dass ich sage, hey, mal Handy
raus.
Das
ist niedrigschwellig, ne?
Niedrigschwellig, ja. Wir versuchen die Männer da abzuholen, wo sie zu Hause sind, wo sie sich am besten auskennen, ne? Deshalb muss ich auch ständig über Fußball und Feuerwehr und Schützenvereine reden, so. Und das ist nicht mein Gebiet, aber es ist auch nicht besonders interessant. Aber da kann man dann mit Männern gut ins Gespräch darüber kommen und kritisch nachfragen, ja, wie wäre das? Stellt euch vor, wir wären in einer Welt aufgewachsen, wenn es jetzt um Fußball geht zum Beispiel, in der wir Weltmeisterschaften feiern, in denen wir komplett gemischte Mannschaften auf dem Spielfeld feiern, gemischt im Geschlecht, in der Ethnie, im Behinderungsgrad, im Alter und so weiter. Und dann kann man miteinander darüber sprechen, wie sähe so ein Spiel aus, wie würde sich das verändern? Wäre es nicht vielleicht sogar viel interessanter? Und dann kommt man auf weibliche und queere Fußballspiele zu sprechen. Dann kann ich die fragen, hey, wart ihr, geht ihr mit euren Kids zu weiblichen und queeren Fußballspielen? Oder doch wieder nur zu den Männern? Und so weiter und so weiter. Oder ich sage, hey, holt eure Handys raus und checkt mal euren Medienkonsum. Also dann checken die ihre Best-of-Spotify-Liste vom letzten Jahr und stellen fest, oh, unter den ersten 10 Plätzen habe ich hier nur Männer gehört wieder. Die meisten Männer haben große Schwierigkeiten damit, mir überhaupt zwei weibliche Sportlerinnen oder SchauspielerInnen oder Schriftstellerinnen nennen zu können, Künstlerinnen und so weiter. Ne? Das zeigt ja schon deutlich, dass die meisten Männer von weiblichen und queeren Lebensrealitäten kaum damit irgendwie Kontakt haben. Und
würden Sie sagen, auch eine geistige Armut, derer wir uns gar nicht bewusst sind?
Eine kulturelle Armut. Nehmen Sie die männlich dominierte Film- und Serienindustrie, Industrie, die kann per Definition keine Diversität hervorbringen, weil sie eben nur unter Männern ist. Wie willst du über etwas schreiben, was du nicht mit im Raum hast? Deshalb wird es ja auch zunehmend beliebter, Writers Rooms diverser aufzustellen und so weiter. Aber nicht nur Spotify, sondern auch Netflix-Listen. Was streamt ihr so? Guckt ihr männliche Produktionen? Immer darauf gucken, wer hat das Drehbuch geschrieben? Vorsicht auch vor Frauenfiguren, die nach Männerdrehbuch geschrieben sind und so weiter, weil sie die Schlümpfe genannt haben. Schlumpfpatriarchat, ja, super interessant. Es gab nur Schlumpfine und die wurde interessanterweise, habe ich neulich von einem Schlumpf-Fan gehört, die wurde interessanterweise von Gargamel erschaffen, um Zwietracht unter den Schlümpfen zu sorgen. Und weil sie zu schön war, wurde sie von Gargamel hässlich gemacht. Das sind so die typischen männlichen Erzählungen, bis hin zu den großen Männer-Epen, Star Wars, Game of Thrones, Herr der Ringe und so weiter. Diese großen Männer-Epen, darüber kann man mit Männern gut ins Gespräch kommen und dann spricht man halt darüber, ja, was mit welchen Männerrollenbildern, was bekommen wir hier zu sehen und was guckt ihr gerade gerne, ne? Was schaut ihr? Solange wir als Väter nicht sowas vorleben, solange wir nicht mit Vätern aufwachsen, die weibliche und queere Freundinnenkreise ganz selbstverständlich haben und mit Frauen und queeren Menschen auf Augenhöhe sprechen können, ohne die zu sexualisieren, ohne die zu objektivieren, solange werden wir das leider, werden auch unsere Kids das weitertragen. Also geht mit euren Kids zu weiblichen und queeren Basketballspielen, Fußballspielen und so weiter. Und das kann man auch sehen bei der Women NBA zum Beispiel, beim Basketball oder auch bei der Frauen-Weltmeisterschaft Fußball und so weiter. Da kann man sehen, dass 9- bis 15-jährige Jungs danach auf das Spielfeld stürmen und sich Autogramme von den weiblichen und queeren SpielerInnen holen. Also nichts könnte deutlicher zeigen, dass es wirklich nur darauf ankommt, was wir vorgelebt bekommen.
Ich frage mich, was daraus folgt, wie radikal man da denken muss. Also inwieweit muss Männlichkeit dekonstruiert oder ganz abgeschafft werden? Also müssen jetzt wirklich alle Männerbünde, ob Schützenverein, ob Fußballverein, ob Skatrunde aufgebrochen werden? Oder geht nicht beides? Ein männlicher Feminist, der 50% Carework zu Hause macht.
100% wäre besser.
Oder mehr als 50 oder 100 und trotzdem mit seinen Dudes zum Männerfußball geht und da ein, zwei Bier trinkt. Geht beides?
lieber Männlichkeit abschaffen, lieber diese, ja, es geht eigentlich, ja, natürlich geht's immer, du kannst trinken, Bier trinken gehen, mit wem du willst, aber dir muss klar sein, dass du im Kleinen dann im Grunde die, wenn du nur mit deinen männlichen Freunden, wenn du nur die männliche Freunde hast und nur mit denen Bier trinken gehst, dann muss dir klar sein, dass du im Kleinen auch diese Strukturen bestärkst, die du vielleicht im Großen ändern willst. Und das Ziel muss letztlich sein, Männlichkeit abzuschaffen, braucht kein Mensch. Das ist einfach nur ein Konstrukt. Und das Fundament, das muss man vielleicht verstehen, das Fundament für männliche Monokulturen ist ja eben die Abwehr von Frauen und queer Menschen. Die dürfen nicht teilnehmen. Das ist der einzige Grund, warum es diese Männerrunden gibt. Und wenn ich das nicht aufbreche und diese Männerrunden hinter uns lassen, na, dann wird sich da auch nicht viel bewegen. Also dann bleiben die patriarchalen Verhältnisse bestehen, aber die meisten Männer haben leider kein großes Interesse daran, das zu ändern, weil männliche Privilegien. Mit Männern über männliche Privilegien ins Gespräch kommen, ist super wichtig und denen erstmal sagen, hey, den meisten Männern ist ja nicht bewusst, dass das größte Privileg für Männer sind eben Männerrunden, sind Männernetzwerke, Karrierenetzwerke, männliche und so weiter. Dass man Männern sagt, hey, ihr startet direkt an der Ziellinie im Leben, weil das zweitgrößte Privileg für Männer ist die unbezahlte Sorgearbeit, die unbezahlte Care-Arbeit von Frauen. Die unbezahlte Arbeit von Frauen beträgt aktuell in Deutschland, sind wir bei 826 Milliarden Euro pro Jahr. 826 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist das Fundament, auf dem Männer ihre Karrieren aufbauen und dann ernsthaft glauben, sie hätten das alles aus eigener Kraft geschafft. Lol. Also die Abhängigkeit für Frauen ist, was diese Zahlen angeht, enorm fatal, weil wir sind aktuell bei 53% aller berufstätigen Frauen, die langfristig nicht von ihrem Einkommen leben können. Wenn sie ein Kind haben, sind es sogar 70%. Diese Zahlen, davon haben die meisten Männer noch nie gehört. Das ist den meisten Männern gar nicht bewusst. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, als Männer das aufzubrechen und nicht die Aufgabe von Frauen und queeren Menschen. Mhm. Aber die haben oft keine Wahl, die müssen das einfach machen. Aber dass unser ganzes patriarchales System eben auf unbezahlter Haus- und Sorgearbeit und Care-Arbeit von Frauen beruht, ist die größte Tragödie ever.
Aber wenn wir jetzt beim Thema Handlungsempfehlungen sind und Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, für Frauen und queere Menschen engagieren, mit denen beschäftigen, ganz selbstverständlich queere Freunde haben als Vater. Das sagt sich so leicht, wenn ich irgendwo in einer Kleinstadt in einem relativ ländlichen Zusammenhang in Deutschland lebe. Wie mache ich das dann?
Ich würde im Grunde auf diesen drei Schritt zurückkommen. Was Männer ganz einfach tun, es ist gar nicht so kompliziert, was Männer ganz einfach tun können, ist sich immer zu fragen, hey, bin ich hier gerade nur mit Männern unterwegs? Wie kann ich das aufbrechen? Bin ich mir dieser Strukturen bewusst und wie kann ich das hinter mir lassen? Das ist das eine. Und im Folgeschritt natürlich, wie kann ich auf Frauen und queere Menschen zugehen, mich mit deren Lebensrealitäten auseinandersetzen, die kennenlernen und mich damit beschäftigen und so die Strukturen aufbrechen, im einen, im Kleinen wie im Großen. Wenn du merkst, hey, ich habe ein männliches Kollegenteam und die Gesprächsdynamiken im Meeting kippen wieder und so weiter, dass du dann darauf aufmerksam machst, wenn Männer zu raumgreifend werden, Frauen ins Wort fallen, die Ideen von Frauen wiederholen und so weiter und so weiter. Heap-Heating nennt man das übrigens. Und also auf struktureller Ebene kann man viel machen, bei den Gesprächsdynamiken kann man viel machen. Du kannst privat schon damit anfangen, dass du deinen Medienkonsum umstellst auf weibliche und queere Menschen. Also achte bei dem, was du konsumierst, Musik, Sport, Filme, Serien, achte bei all dem darauf, von wem das kommt. Und also ja, geh an dein Bücherregal, dreh alle Bücher um mit dem Buchrücken nach innen, die von Männern geschrieben worden sind. Und dein Buchregal wird sehr wahrscheinlich weiß sein. Also hol dir Bücher von weiblichen und queeren Autorinnen. Und wenn du das eine Weile gemacht hast, dann wird dir auch klar, dass du... Ja, welchen kulturellen Reichtum du auch verpasst. Also was wir auch versuchen, ist natürlich Männer Lust zu machen auf das, was sie alles verpassen. Dieser kulturelle, dass sie aussteigen können aus ihrer männlichen kulturellen Armut. Und das ist, ja, das habe ich mit Mitte 20 dann auch langsam so angefangen, habe alles umgestellt und ich kann das jedem nur empfehlen. Also das war der größte Augenöffner meines Lebens. Und ich bin dankbar dafür, dass die feministische Bewegung und dass Frauen und queere Menschen jetzt gerade auch, ja, die wirklich interessanten und progressiven Geschichten, die kommen gerade aktuell nur von Frauen und queeren Menschen. Also ich kann ihnen kaum Männer nennen, die hier irgendwie feministische Perspektiven irgendwie in die Welt bringen, die irgendwie relevant werden gerade. Woher soll das auch kommen? Die Männer stehen gerade erst am Anfang. Also die Selbstkritik von Frauen, die feministische Kritik, die läuft schon seit 200, 300 Jahren. Bei den Männern geht das gerade erst los. Die haben noch nicht mal Worte dafür. Geschweige denn eine emotionale Gefühlssprache. So.
Wenn wir noch ganz konkret enden, haben Sie ein, zwei Lektüre-Tipps? Weil wenn das Regal demnächst leer ist, dann müssen wir ja was.
Ja, gerne. Wenn ihr gerne Sachbücher liest, dann holt euch Politische Männlichkeit von Susanne Kaiser im Untertitel Wie Incels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Super gutes Buch. Ihr neues Buch Respektlos, die neue Gewalt gegen Frauen. Ja, ein zweites Sachbuch, was ich was ich empfehlen will, obwohl ich es noch gar nicht gelesen habe, aber ich weiß, es ist eine gute Autorin, von Veronika Kracher, das heißt Bitch Hunt, warum wir es lieben, Frauen zu hassen, glaube ich, ist der Untertitel. Und das kommt jetzt gerade aktuell raus. Als Roman kann ich ein wenig leben, A Little Life von Hanuya Yanagihara empfehlen. Das ist eine Lebensgeschichte von vier männlichen Freunden in New York. Sehr emotional, wenn man viel weinen will, aber auch Triggerwarnung, sehr, sehr gewaltvoll. Und ja, natürlich Simone de Beauvoir, die Standardwerke, also Virginia Woolf. Aktuell, gestern bin ich an der Dussmann-Buchhandlung vorbeigelaufen, da gab es gestern Abend eine Lesung von Aurel Merz über sein neues Buch Alpha Boys. Der ist ja mittlerweile auch ziemlich bekannt, macht gute Sachen. Vielleicht kann man das auch noch empfehlen. Ja.
Herr May, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zu Gast in den Wissenswerten Christoph May, Mitgründer des Instituts für kritische Männerforschung. Er forscht über toxische Männlichkeit, alte und neue Männerbilder und männliche Monokulturen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.